Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt ein Experiment, glaube ich. Ich lege wirklich die Karten mal zur Seite, die ich mir alle vorbereitet habe. Herzlich willkommen zu diesem Anbetungsgottesdienst hier in der Versöhnungskirchengemeinde. Ich freue mich total, euch alle hier willkommen zu heißen. Und ich glaube, wenn ihr euch umguckt, dann freut ihr euch alle so wie ich, dass die Kirche so voll ist und so viele spannende Menschen, Persönlichkeiten mit ihren eigenen Geschichten hier versammelt sind. Und ich freue mich total, dass wir hier alle da sind, weil es einen gibt, der uns sieht. Und mit diesem Losungswort des heutigen Tages möchte ich uns alle unter die Herrlichkeit Gottes und in seine Herrschaft hineinstellen und freue mich, dass wir hier jetzt zusammen sind. Und bei meinem Experiment gehört dazu, dass ich ab und zu mal gucke, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Genau. Also manche von euch fragen sich wahrscheinlich, warum sind hier denn so viele Leute? Denn ihr seid einfach hier, weil wir gemeinsam jeden Monat diesen Anbetungsgottesdienst feiern. So viele Leute sind hier deswegen, weil wir die Ehre haben, sozusagen die Gastgeber zu sein von der Jumpers Netzwerktagung, die seit gestern in den Räumen der Versöhnungskirchengemeinde hier stattfindet und noch bis morgen geht. Wo ich alle noch zu anmelden könnt, wenn ihr wollt, für den morgigen Tag. Und wir nehmen euch alle da mit rein in diese Gemeinschaft Gottes. Ich freue mich, dass ich begrüße euch alle ganz herzlich. So, Schluss. Nein. So, jetzt erzähle ich euch Jumpers. Zur Erklärung, was ist überhaupt Jumpers? Jumpers ist, bedeutet Jugend mit mehr Perspektive und ist ein Zusammenschluss, ein Netzwerk von 68 christlich-sozialen Projekten und Werken, die sich besonders für Kinder und Jugendliche deutschlandweit mit ihrem Herzen und mit ihrer Leidenschaft und mit allem einsetzen. Das Checkpoint, was ja vielen von euch bekannt ist, die hier zumindest aus dieser Lohn kommen oder vielleicht auch darüber hinaus, ist Teil dieser Jumpers-Netzwerkes und darum findet der Gottesdienst heute hier statt oder die Tagung. Wir als Gemeinde möchten euch auch eben ganz herzlich begrüßen, die ihr in der Jumpers-Netzwerk ihr seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns, dass wir eure Gastgeber sein dürfen. Uns allen wünsche ich hier jetzt eine Zeit der Ruhe, des Ankommens bei Gott, des Loslassens von Aktionen und Rummel und vielen, vielen Eindrücken, die wir haben. Freue mich, dass wir uns einlassen können auf einen Anbetungsabend in Gemeinschaft. Bevor wir jetzt gleich eine Anbetungszeit haben, mit der Band, die ihr gerade schon gehört habt, The Lucky and Luke, möchte ich noch einen Gast vorstellen, der Prediger des heutigen Abends ist, Thorsten Hebel. Und ich freue mich total, dass du da bist. Komm doch mal bitte nach vorne.
Schönen guten Abend, hallo.
Eigentlich, ja.
Was ist los?
Eigentlich brauche ich jetzt diesen Ständer. Gut, egal.
Also, ich hole dir den. Ja? Doch, na klar, Miri, komm. Nein, den. Ja. Okay. Ja. Also, ja, ich mach das, komm her.
Danke. Es tut mir leid.
Alles gut, alles gut. Keiner guckt, alles ist gut.
Thorsten, wir verstehen uns, ne? Danke.
Auf jeden Fall.
Super. Also ich freue mich auf jeden Fall total, dass du hier bist und dass ich jetzt das Interview mit dir machen kann und dir ein paar Fragen stellen kann, um dich ein bisschen kennenzulernen, außerhalb von dem, was du uns nachher natürlich noch erzählen wirst von deiner Predigt.
Ja.
Thorsten Hebel, eine spannende Persönlichkeit mit vielen Facetten, wie ich in der Vorbereitung für diesen Abend erfahren durfte. Du bist eine Person der Öffentlichkeit, relativ bekannt geworden durch Jesus House, dass du als Prediger und als Evangelist mitgestaltet hast und auch mit deinem Talent als Schauspieler und Kabarettist stehst du auf vielen Bühnen dieser Welt oder standest du auf vielen Bühnen dieser Welt. Heute nämlich, habe ich so den Eindruck, stellst du vor allem andere Menschen auf die Bühne. Erzähl uns doch mal, wer für dich, warum und mit welchen Methoden auf die Bühne des Lebens gehört. Erzähl uns doch mal bitte von deiner Arbeit der Blue Box in Berlin.
Wer mit wem, warum und wie, da sind so viele. Ich erzähle einfach ein bisschen über die Blue Box. Ich bin Mann, man muss langsam mit mir sprechen. Ja.
Danke also, für den Hinweis.
Ja. Also es ist so, dass ich mit Leidenschaft und Herz seit einigen Jahren in einem Brennpunkt von Berlin eine Kinder- und Jugendarbeit ins Leben gerufen habe und diese auch leite. Und wir arbeiten mit der Methode der ästhetischen Bildung, also mit Kunst und Kultur, Musik, Tanz, Theater, bildende Künste, Multimedia, mit dem Tonstudio und so weiter. Holen wir die Kids im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße, geben ihnen durch die Erfolge, die sie mit in dieser jeweiligen Sparte eben erleben können, Selbstwert und Anerkennung, und wollen so eine zukunftsvolle und hoffnungsvolle Perspektive mit ihnen generieren. Das bedeutet, vielleicht habt ihr die Erfahrung selber schon mal gemacht, wenn man Applaus bekommt, dann tut das ja eigentlich richtig gut. An der Stelle vielleicht mal einen ganz herzlichen Applaus für Miriam. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht. Siehst du? Nein, das ist, du hast gerade die Blue Box erlebt. Das ist das. Wenn man Applaus bekommt, dann tut das eigentlich gut, auch wenn man sagt, ah nee, will ich nicht und so. Aber eigentlich tut das gut. Und Kinder brauchen das. Jugendliche brauchen das. Wir brauchen Orte, wo wir uns ausprobieren können. Jeder hat Talente, jeder hat Gaben. Und dann müssen wir aber auch die Anerkennung dafür bekommen. Und dann blühen die richtig auf.
Ja, toll. Kann man auch im ist toll. Kann man auch im Internet angucken. Ich fand's toll, auch in der Vorbereitung zu sehen.
Sicher.
Aber ich glaube, Thorsten, du bist ein sehr engagierter Mensch. Ist das richtig? Leidenschaftlich engagiert?
Ja, partiell.
Aha, also, partiell.
Wenn du meine Frau fragst, da gibt's Lebensfelder, wo ich wohl nicht so engagiert bin.
Das interessiert mich jetzt. Das finde ich jetzt aber spannend.
Ich rede nur über die Dinge, die mich in einem guten Licht darstellen.
Also meine Frage zielt aber darauf hin, zu wissen, ob denn Thorsten Hebel auch einen Feierabend hat. Und wenn ja, wie denn dieser Feierabend aussieht.
Also da gibt es zwei Sichtweisen. Also ich muss da tatsächlich meine Frau zitieren. Ich glaube, aus den Augen meiner Frau habe ich Feierabend. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wenn ich nach Hause komme, habe ich einen zweiten Job. Also und von daher, Feierabend würde für mich bedeuten, entweder mich mit meinen Kumpels zu treffen, das mache ich so 2-3 Mal im Monat vielleicht. Ich habe gute Freunde, die Freundschaften pflege ich auch. Und ich mag gern Fußball gucken. Am Wochenende bin ich aber leider unterwegs. Ich kann also ganz, ganz selten nur die ganz vielen Schalke-Siege sehen. Die
bist
im Moment
du auch Schalke-Fan, ja?
Ja. Und ich flitz gerade gerne auf dem Sofa rum und guck einfach Fernsehen. Das finde ich auch cool. Aber da komme ich leider selten zu.
Sehr sympathisch. Thorsten, und jetzt muss ich wieder hier drauf gucken und habe viele Worte, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Nein. Also du bist ja bekannt als Mann des Glaubens, oder?
Echt?
Ja, genau. Oder als ein Mann, der fest an Gott glaubt. Aber in deinem neuen Buch Freischwimmer, begibst du dich auf eine mutige Reise mit der Frage, gibt es Gott überhaupt? Mhm. Ein Satz, der mich besonders neugierig gemacht hat, ist von dir: Die Blue Box Berlin ist das Resultat meines Lebens als Freischwimmer. Das würde ich gern etwas erklärt bekommen.
Mhm, da gehe ich auch ein bisschen noch in der Predigt drauf ein.
Okay.
Es ist so, dass man das Leben ja oft nur im Rückblick versteht. Also man lebt so sein Leben und manchmal denkt man, was soll das eigentlich alles hier? Und ich hoffe, dass wir nie aufhören zu fragen. Ich hoffe, dass wir nie aufhören, uns mit den Ergebnissen, die wir uns erarbeitet haben, in unserem Leben zufrieden zu geben. Wir neigen dazu, wir Menschen, bestimmte Ergebnisse einzulocken und dann bleibt das immer so, ja. Und ich habe eine Phase hinter mir, wo es mir wirklich sehr schwer gefallen ist zu glauben, weil ich sehr viel auf gut Deutsch Scheiße erlebt habe mit den Kindern und Jugendlichen, wie die zu Hause behandelt werden, Themen wie Missbrauch, Themen wie körperliche Gewalt, Themen wie Verwahrlosung und so weiter. Die berühmte Leitfrage, sage ich mal, die hat mir da doch die Initialzündung gegeben. Und dann habe ich festgestellt, dass viele Antworten, die ich so hatte, nicht mehr tragen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach neuen Antworten. Das ist unbequem, weil Veränderung immer unbequem ist. Aber ich habe mich selbst hinterfragt, meinen Glauben hinterfragt, Gott hinterfragt. Aber bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das getan habe.
Spannend. Vielen Dank, Thorsten. Wir freuen uns, gleich mehr von dir zu hören in der Predigt. Gleich vielen Dank. Du darfst dich setzen.
Jetzt?
Ja.
Schade.
Okay. Oder möchtest du uns noch was erzählen? Ja,
nein. Doch, nein. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde, an der Stelle hat Miriam noch einen Applaus verdient, aber die Band auch. Ja, ganz, ganz toll. Dankeschön.
Perfekte Überleitung. Ich gebe weiter an Eva Maria mit The Lucky and Luke.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Anders Michael Kuhn. Ich bin Pfarrer hier in der Gemeinde. Für die, die jetzt alle von der Jumperstagung hier sind, ich möchte euch ein Stück Raum geben, die Worte und Bilder miteinander zu teilen, die Gott uns geschenkt hat. Wir haben gerade gelobt. Und im Hebräischen, der Sprache des Alten Testamentes, ist Loben und Segnen dieselbe Sprachwurzel. Also da, wo wir leben, wo wir loben, fließt Segen von Gott zurück. Und das können Worte und Bilder sein, die er uns schenkt. Ich hatte das Privileg, ein Bild zu haben heute Abend, eigentlich ein Doppelbild. Das erste Bild war diese Kirche voller Köpfe, die hell strahlten. War ein schönes Bild. Das zweite Bild war so, dass dieselben Köpfe jetzt sehr, sehr klein waren, aber darunter war eine Deutschlandkarte. Und die leuchteten an ganz verschiedenen Stellen auf dieser Karte. Ihr werdet selber wissen, wo ihr ungefähr leuchten würdet auf einer Deutschlandkarte, wo das ungefähr ist. Und dann wurde es noch mehr. Es ging noch weiter. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Gedankenspielerei und Realität ist? Wenn wir Gedanken von Gott hören, könnten wir ja denken, naja, es wäre eine schöne Idee, wenn es so wäre. Realität bedeutet, dass Gott in unsere Wirklichkeit hineinspricht und das, was er zusagt, das lässt er wahr werden. Ich möchte euch einladen, dass wir die Bilder und Worte teilen, die Gott uns heute Abend geschenkt hat, weil er etwas wahr werden lassen will. Bei uns und durch uns, an diesem Ort und an vielen Orten in unserem Land. Lasst euch noch mal einen Moment in der Stille anrühren, ob ich jetzt dran bin, das zu sagen, was mir als Wort, als Bild geschenkt ist. Und wenn das so ist, dürft ihr gerne nach vorne kommen. Ich reiche euch dann das Funkmikro und ihr seid dann eingeladen, das kurz zu sagen. Und wir hören diese Worte und Bilder und nehmen sie auf als das Geschenk, das Gott uns gibt. Wer schon weiß, dass er zu denen gehört, die was sagen soll, darf so langsam nach vorne kommen.
Ich habe eine Brücke gesehen, über die Menschen gingen. Und das Ende der Brücke, das lag im Nebel. Man konnte nichts erkennen. Und je mehr die Menschen weitergingen, desto mehr erkannten sie das Ziel. Und ich hatte dann das Wort, nimm ein das gute Land.
Dankeschön, die Brücke, der Nebel, das Ziel, nimm ein das gute Land.
Hallo Volker. Ich hatte das Bild wie bei einer Geburt, ein Kind unter den Wehen so eine Nabelschnur doppelt um den Hals hatte. Und immer wenn die Wehen kamen, dann wurde der Druck größer und es ging nicht voran und es wurde brisant. Und letztendlich sollte aber etwas zur Welt kommen und einfach so weit, dieses Bild.
Dankeschön. Schön, dass du da bist, liebe Dörte.
Ich habe ein wunderbares Bild gesehen. Ein Bild, ein langer Weg von belasteten, notdürftig gekleideten, kranken und missbrauchten Menschen, aber über allem, der Not und dem Kummer strahlte ein wunderbarer Himmel. Und ich habe vor ein paar Tagen, das macht mich sehr stutzig in dem Zusammenhang, so ein Erlebnis gehabt. Ich bin mit dem Auto gefahren und es war sehr dunkelwolkig. Und in einer der dunklen Wolken war nur so ein vielleicht so großes Fenster, ganz strahlend blau. Ein bisschen muss das was damit zu tun haben.
Danke dir.
Ich hatte das Wort aus der Apostelgeschichte und es ist in keinem anderen Heil, ist auch in keinem anderen, kein anderer Name den Menschen, Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und ich hatte ein Bild von einer Kirche, die war bemoost von außen, teilweise sogar mit Efeu bewachsen. Und ich erinnerte mich daran, dass die oberste Stadtkirche in meiner Kindheit ganz mit Efeu zugewachsen war. Und bei dem Lied Ströme des lebendigen Wassers wurde diese Kirche wie gekerchert. Es fiel alles ab und sie erstrahlte in einer neuen Farbe und in neuem Weiß.
Das Kerchern schon ein Verb ist bei uns in der Sprache oder so. Aber gut, danke. Hallo Barbara.
Ich habe ein rotes, großes Tuch gesehen. Das kann auch ein Mantel gewesen sein, das weiß ich nicht genau. Und auf einmal ging die ganze Farbe aus dem Tuch raus, aus dem Rot raus. Und die Farbe rot floss und das Tuch war weiß. Und danach war es nicht nur weiß, sondern transparent. Und das Licht schien durch das Tuch durch.
Danke. Okay, wenn ihr noch weitere Eindrücke habt, also die bitte aufschreiben, die ihr gesagt habt und auch später noch gerne Eindrücke aufschreiben. Wir bereiten das immer nach, wir lesen die auch, wir bringen die ins Gebet vor Gott und möchten das wahrnehmen, was Gott uns zeigt. Ich glaube, es waren sehr viel bewegende Bilder mit sehr viel Kraft von Bewegung, die Gott im Grunde schaffen will. Ob das jetzt die Landkarte ist, die von den Lichtern leuchtet, ob es das Kind ist, wo dieser Geburtsvorgang im Grunde geschieht, ob das die Brücke ist, wo wir eingeladen sind, das gute Land einzunehmen, wo die Kirche, ich habe es noch nie gehört, gekerchert wird und dann auf einmal alles frisch und lebendig wird, wo wir hören, dass in keinem anderen Namen Heil ist als in diesem Namen Jesus, in dem wir selig werden sollen und nicht nur wir, sondern auch die Menschen draußen, die uns umgeben. Und das sind ganz wunderbare Einladungen, die wir an dieser Stelle hören und mitnehmen können. Und so wird das Dunkle und Schwere und Schuldhafte unseres Lebens wie das Rot herausgewaschen für das lichte Weiß, in dem Gott seine Herrlichkeit unter uns offenbar werden lassen will. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns solche Zusagen machst, dass wir etwas von dir erwarten dürfen, dass du nämlich schon am Werk bist, in uns und unter uns. Dass wir uns einfach in deinen Gnadenstrom stellen, dass wir uns von dir bewegen lassen, dass wir darauf vertrauen, dass du es gut machst und dass du das, was falsch an uns ist, wegnimmst und das, was gut in uns ist, hervorbringst und stärkst und zum Segen werden lässt. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Und jetzt gibt es noch mal einen schönen kleinen Infoteil mit Mirjam.
Genau, die Infos dürfen ja nicht zu kurz kommen. Und zwar, wie ich vorhin schon sagte, da hinten liegen Flyers, Einladungen auch für Kurzentschlossene, morgen noch an dem Jumpers-Netzwerktagungstag hier in dieser Kirche und in den Räumen nebenan teilzunehmen. Also da liegen Flyer, ihr könnt euch noch anmelden. Eine weitere Einladung für jetzt Sonntag, da gibt es eine Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst um 12 Uhr anlässlich der Presbyterwahl 2016. Auch dazu eine Einladung. Noch eine Einladung haben wir für kommende Woche am 12.11. wird um 20 Uhr die Vereinsgründung von dem Verein Lebenswert nebenan im Checkpoint oder im Lutherhaus. Im Lutherhaus stattfinden. Dazu seid ihr auch herzlich willkommen. In der Kollekte im letzten Anbetungsgottesdienst waren 247 Euro. Vielen Dank dafür. Das war für Weihnachten im Schuhkarton. Hier wurden auch fleißig Schuhkartons gepackt und wieder verschickt. Das ist ganz toll. Für heute sammeln wir eine Kollekte fürs Jumpers-Netzwerk und zwar am Ausgang. Ja. Eine letzte Einladung, wir sind sehr einladend, wie ihr seht und hört, haben wir noch fürs Worship Night Café heute Abend. Da freuen wir uns auch drauf. Das ist so eine Tradition hier, dass wir nach dem Anbetungsgottesdienst uns noch nebenan treffen zu einem Gläschen Wein und zu einer Suppe. Die gibt's heute Abend, also lasst uns nachher darüber gehen. Nun freuen wir uns und fiebern entgegen einem besonderen Gast, noch einen, den wir haben mit einem kreativen Beitrag. Und zwar bitte ich nach vorne Radieschenfieber.
Guten Tag, guten Abend. Ich möchte euch eine Geschichte spielen. Das ist eine Geschichte über Gott und den Menschen. Und weil das relativ klein ist, haben wir das nochmal ein bisschen größer gemacht. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Geh. Gut. Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Alles sehr gut. Sehr gut. Oh,
Nicht gut. Danke. Danke. Warte. Ganz neu. Hey, komm. Hey, komm. Ah, komm, okay. Komm trotzdem. Oh. Oh, da bin ich. Ganz neu, auch du. Wow. Wow.
Thank you. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Ich kenne den Mann nun schon seit einigen Jahren und ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal hatten wir schon miteinander das Vergnügen, unterwegs zu sein. Normalerweise isst er seine Kunst immer auf hinterher. Das war jetzt in diesem Fall suboptimal. Aber ich habe noch niemals gesehen, wie man mit ein paar Servietten und einem Schokopudding so gehaltvolle und tiefgehende Gedanken äußern kann. Es war die Geschichte der Menschheit mit Gott. Und ich weiß nicht, wie bibelfest ihr hier seid. Ich bin nicht besonders bibelfest. Und deshalb, obwohl ich Theologie studiert habe, aber deshalb mal so ein paar Vorgedanken zu dem, was ich jetzt zu sagen habe. Miriam hat das vorhin schon angesprochen. Also ich habe gerade so einen Lebensweg hinter mir, wo ich an vielem gezweifelt habe, was ich von Kindheitsbeinen an geglaubt habe. Und habe aber dann wieder eine neue Sicherheit in meinem Glauben gefunden, allerdings etwas anders, als es vorher war. In einer Gewissheit und in einer Weite und vor allen Dingen in einer befreiten Liebe und einem Frieden. Und das befähigt mich tatsächlich dazu, jetzt vor euch zu stehen und trotzdem aus vollem Herzen diese Geschichte des Menschen mit Gott vielleicht auch nochmal ganz neu zu interpretieren. Gewiss nicht so kreativ wie du, Matthias. Aber das wollen wir als Bild im Hintergrund mitnehmen. Ich glaube, dass viele Menschen, die sich mit dem Thema Gott oder Religion oder Christsein beschäftigen, gut daran tun, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Und das hatten wir heute Nachmittag im Seminar. Ich bin just gekommen, als eine der Referentinnen davon gesprochen hat, dass die Menschen, egal wie viel sie im Kopf machen oder mit dem Verstand machen oder sich intellektuell mit Themen auseinandersetzen, am Ende des Tages doch zu 80 bis 85 oder 90% ihrem Bauchgefühl trauen und danach entscheiden, ob Dinge funktionieren für sie oder nicht. Bei Partnerwahl ist es auf jeden Fall so, stellt euch mal vor, ihr würdet den Partner oder die Partnerin nur mit dem Kopf aussuchen. Nein, das funktioniert nicht. Wir brauchen Gefühl, wir brauchen Seele, wir brauchen Leidenschaft dazu. Wir brauchen eine große Liebesgeschichte. Und das war eine große Liebesgeschichte. Und wenn es bei uns Menschen so funktioniert, dann ist das eben mit Gott und den Menschen eigentlich gar nichts anders. Eine große Liebesgeschichte, die anfängt, naja, wo sonst auch anders als am Anfang. In der Bibel werden viele Bilder benutzt, viele Geschichten erzählt, viele Begebenheiten wiedergegeben. Und die erste Begebenheit, die uns wiedergegeben wird, wird tatsächlich, wo Gott so den Menschen erschafft. Und keine Ahnung, ob Sie oder du daran glauben, ob das in der Bibel so war, aber das ist an dieser Stelle auch völlig irrelevant. Weil an dieser Stelle geht es mir ähnlich wie bei diesem Bild um den Inhalt der Geschichte. Dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, eine Kraft gibt, eine Macht gibt, jemanden, der tatsächlich wollte, dass der Mensch kreiert wird, ins Leben gerufen wird, geschaffen wird. Und die Bibel ist voll davon, von diesen Geschichten. Dass es immer und immer und immer wieder darauf ankommt, dass dieser Schöpfergott oder diese Macht, diese Liebe, die uns erdacht und erschaffen hat, immer wieder in Kontakt treten will mit uns. Und das ist die Geschichte der bedingungslosen und leidenschaftlichen Liebe Gottes zu seinem Menschen. Und die wird hier zugegeben, manchmal in sehr schwierigen Worten, immer wieder erzählt, ganz neu erzählt. Und der grobe Zyklus ist immer, da ist also die weiße Serviette und dann ist der Schokopudding und der Mensch springt immer mit Wucht und mit Wonne in den Schokopudding und kommt zurück zu Gott und sagt, nicht gut. Und Gott sagt, okay, dann mache ich dich neu. Und das ist bedingungslose Liebe, was hier beschrieben wird. Das ist ein Akt, wo Gott immer und immer und immer wieder auf dich als Individuum ganz persönlich eingeht und diese Liebe einfach nicht endet. Das ist dieser Gedanke, der mich begeistert. Ist es nicht das, wonach wir uns eigentlich sehen, diese bedingungslose Liebe? Stellen Sie sich mal vor, stellt ihr euch mal vor, das wäre tatsächlich erlebbar. Eine Liebe, ein Schöpfer, der dich so annimmt, so auf deine Seele küsst und so herzt, wie es gerade uns eindrucksvoll vor Augen geführt wurde. Egal, was du angestellt hast, egal, wie du bist, egal, wo du herkommst, egal, was du glaubst, egal, was du auf dem Kerbholz hast, völlig egal. Gott will dich auf die Seele küssen. Und dann ist wieder alles gut. Meine Eltern sind leider vor 2-3 Jahren gestorben, also mein Vater vor 2 Jahren, meine Mutter vor 3 Jahren. Und ich habe sehr positive Erinnerungen an meine Mutter. Und die hat irgendwann immer gesagt, so als ich noch Kind oder Jugendlicher war, weißt du, Thorsten, Gott ist so wie ich. Ja, da habe ich auch geguckt. Ne? Ich habe mir den immer ganz anders vorgestellt. Ja. Ganz abgesehen davon, dass sie sich manchmal so aufgeführt hat, aus meiner Perspektive. Aber ich habe irgendwann später begriffen, was sie eigentlich meint. Wisst ihr, ich war viel auf dieser Erdkugel unterwegs, war in Afghanistan, war in Afrika, war in Asien unterwegs und so weiter und so fort. Ich habe in Amerika studiert, Schauspiel studiert dort, war auch nicht so ohne die Zeit. Und egal, was ich getan habe und egal, wie oft ich in diesen Schokopudding gesprungen bin, mit Wonne, Klammer auf, ich liebe Schokopudding, Klammer zu, aber egal, wie oft das war, ich wusste immer, also du hast ein Zuhause. Also wenn alle Stricke reißen, ich kann zurück nach Hause. Wenn alle Stricke reißen, ich kann zurück zu Mama. Bei meinem Vater war ich mir nicht so sicher, aber bei der Mama, ja. Versteht ihr, was ich sage? Dieses Wissen, dass da eine Liebe ist, die auf dich wartet. Die Liebe deines Lebens. Ey, komm, egal wer wir sind, danach sehen wir uns alle. Danach sehen wir uns alle. Nach dieser Anerkennung. Nach dieser bedingungslosen Liebe. Nach dieser Wertschätzung und nach diesem Gefühl zu wissen, wohin ich gehöre. Das sind die Themen. Mir hat eine gute Freundin mal gesagt, Thorsten, du musst in deinem Leben nur 2 Fragen lösen. Die erste Frage ist, wen liebst du? Und die zweite Frage ist, wer liebt dich? Wenn du die Frage gelöst hast, kannst du eigentlich ganz gut leben. Und das stimmt. Wie viel stellen wir Menschen eigentlich an, um diese Fragen entweder zu kaschieren oder zu lösen oder zu ertränken oder zu betäuben? Aber die hören nicht auf, die Frage, wer dich liebt. Ich meine dich wirklich, verstehst du? Dich so, wie du hier drin bist, im allertiefsten Sein. Und Gott sei Dank sind wir nicht alle gleich. Und dann wird in der Bibel so beschrieben, wie der Mensch im Paradies so ist. Gott hat den Menschen geschaffen, so heißt es. Und ganz muss ich mal ganz kurz zur Ehrenrettung aller Männer sagen, er hat ja den Mann zuerst geschaffen. Ne? Wollte ich nur mal sagen. Und die erste Aufgabe in der Geschichte der Menschheit hat Gott tatsächlich dem Mann alleine gegeben. Da wart ihr Frauen noch gar nicht da. Ne? Ja. War der Adam da, hat Gott gesagt, okay, gib mal den Tieren die Namen. Das haben wir gut hingekriegt. Da war noch keiner da, der gefragt hat, sag mal, warum nennst du den denn so? Nenn den doch anders. Nee, das haben wir ziemlich gut gemacht. Allerdings heißen die Tiere auch deshalb so, wie sie heute heißen. Gut, man kann nicht alles haben. Aber irgendwo in diesem Prozess war wahrscheinlich so der Punkt, wo Gott so gedacht hat, oh, das wird eng, ja. Ich glaube, dass wir Menschen komplementär zueinander geschaffen wurden und sehr gut ergänzen. Und ich glaube auch, dass die Ergänzung perfekt wird, wenn in dieser Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau Gott dazukommt. Und ich glaube, dass als dieser Bruch zwischen Gott und den Menschen war, dieser Schokopudding, dieser Dreck und Schmutz, dass es nicht so sehr der Punkt ist, dass wir in den Schokopudding gesprungen sind, sondern dass es der Punkt ist, dass da eine Liebesbeziehung unterbrochen wurde. Und das wird wunderschön beschrieben, richtig literarisch wertvoll beschrieben. Da heißt es, dass der Mensch, also in der bildhaften Sprache, abends dann mit Gott immer spazieren ging durch das Paradies. So richtig zärtlich, so richtig innig, so richtig so, versteht ihr, das war muggelig, das war schön. Das war alles so, wie es sein musste. Das war perfekt. Das war die perfekte Liebe, die große Liebe, das war einfach nur für die Jüngeren einfach geil. Ja? Und dann passierte eben dieser Sprung in den Pudding. Und dann heißt es da, dass Gott sich wieder verabredete mit den Menschen an diesem lauen, schönen Abend. Und Gott kam an den Treffpunkt und der Mensch war nicht mehr da, weil er sich nicht traute, weil er ganz dreckig war, weil er ganz schmuddelig war. Und dann hat er sich lieber versteckt vor Gott und hat gesagt, nee, so können wir uns dem gar nicht zeigen. Der hat uns doch gemacht und jetzt sind wir ganz dreckig. Was soll denn der Gott denken? Und dann steht Gott da und ruft, so ist es da beschrieben, Adam, Mensch, Mensch, wo bist du? Mensch, wir waren doch verabredet. Wo bist denn du? Und seitdem ist die Geschichte immer und immer wieder, dass wir zu Gott kommen und weggezogen werden und zu Gott kommen und weggezogen werden. Und das war ganz schön schwer, glaube ich. Es ist jetzt ein bisschen holzschnittartig wiedergegeben, aber ich habe tatsächlich nur 25 Minuten, um die Geschichte der Menschheit wiederzugeben. Ich möchte deshalb auf einige Punkte zurückkommen. In dieser Geschichte der Bibel wird beschrieben, wie Gott immer wieder Bemühungen macht, zu dem Menschen zu kommen. Zum Beispiel ein Hilfskonstrukt für Gott war, dass er gesagt hat, okay Leute, das geht so nicht. Also ich sehne mich nach dir. Verstehst du? Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte bei dir sein. Und dann hat Gott gesagt, okay, wir machen mal so eine Zwischenlösung. Das ist so ein Zelt, das könnt ihr mitnehmen und in diesem Zelt, da wohne ich. Dieses Tabernakel, dieses heilige Zelt, da ist meine Präsenz. Und da darf dann einmal im Jahr der Hohepriester reingehen und dann vergebe ich die Schulden und den Schokopudding des ganzen Volkes und dann seid ihr wieder, oh, neu. Aber auf Dauer war das auch nichts. Und dann hat Gott sich gedacht, ja gut, dann machen wir das mit dem richtigen Tempel, versteht ihr? Also größer, schöner, da bauen wir ein Riesenhaus. Und in diesem Haus, so mit Gold und mit allem Prunk und allem drum und dran, da wohne ich dann und da warte ich auf dich. Und dann kommt ihr und ihr feiert Gottesdienst und ihr opfert und ihr macht und tut und dann werdet ihr wieder sauber. Und dann haben wir wieder Gemeinschaft, dann kommen wir wieder zusammen, verstehst du? Da ist die große Liebesgeschichte, geht weiter. Aber war auch nichts auf Dauer. Dann hat Gott echt, finde ich, und deshalb bin ich übrigens Christ. Weil diese Gedanken gibt es in anderen Religionen auch. Aber den folgenden Gedanken, den gibt es eben nicht. Dann ist dieser Gott da und sagt sich, wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, ich bin auch so ein bildhafter Typ wie Matthias, aber ich stelle mir so vor, das ist dann so, wir haben dieses Bild, dieses Hilfskonstrukt der Dreieinigkeit, das Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, ich kann das theologisch begründen, aber was das bedeutet, weiß ich nicht. Das sind ja nur Hilfsbilder für uns. Wir können das nicht verstehen, wer Gott eigentlich ist. Aber ich stelle mir das so vor, dass dann der Sohn dann irgendwie sagt, ey, Papa, weißt du was, ich muss da runter. Ich muss da zu Menschen hin. Und dann werden die Engel wahrscheinlich gesagt, nee, du kannst dich doch nicht so dreckig machen da. Du kannst doch nicht in die Schokoschüssel springen. Wie sieht das denn aus? Und dann sagt Gott, ey, das finde ich eine gute Idee. Also ist doch, was die logischste Erklärung ist, wie wir wieder eine Liebesbeziehung haben, ist, der kann ja nicht hoch. Ich muss da runter. Ich muss in die Schokoschüssel. Ich muss da rein. Und zwar volle Lotte. Volles Programm. Und dann sagen die Engel wahrscheinlich, ja, du kannst doch nicht so, okay, pass auf, das ist ganz schön gefährlich da unten, da gibt's Mord und Totschlag und die belügen sich und die bestehlen sich und da gibt's so viel Missbrauch und so viel Dinge, die Leute kaputt machen, nachher kommst du dann noch unter die Räder, dann wirst du noch verletzt. Sagt Jesus dann wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird das so sein. Dann werde ich wohl verletzt. Nee, das kannst du nicht machen, die bringen dich um. Ja, dann wird das vielleicht so sein. Aber ich muss dahin. Ich muss zu meinem Menschen. Ich muss auf Augenhöhe. Ich fand das so schön, Matthias, wie du diesen Kuss gemacht hast. Diesen. Ich muss den doch wieder küssen. Darauf kommt es doch an. Dass wir Nähe haben, dass wir eine zärtliche Beziehung zueinander haben, dass wir wieder da sind, wo wir ursprünglich sein sollen, bei dieser wundervollen Liebesbeziehung. Versteht ihr? Dann haben die Engel vielleicht gesagt, ja, aber dann schaff dir wenigstens eine Lederseele an, dass du nicht so oft verletzt wirst und so. Dann sagt Jesus, nee, ich nehme keine Lederseele mit, ich nehme so eine richtig menschliche Seele, so eine richtig verletzbare und verletzliche. Ja, aber dann nehmen wenigstens hier, wir haben ein paar Engel, Alter, die sind 3,10 Meter groß, sehen aus wie Arnold Schwarzenegger, nur hübscher. Boah, die können dich beschützen. Die gehen vor dir her, dass keiner dir auch noch ein Haar krümmt. Nee, sagt er, ich gehe, wisst ihr, wie ich gehe darunter? Ich gehe als Flüchtlingskind, als Baby, total verletzlich. Ich werde auf der Flucht sein. Und dann werde ich ein Leben leben als mittelloser und armer Prediger. Und dann irgendwann werde ich wahrscheinlich als Verbrecher unter Folter sterben. Warum? Weil die Menschen das auch alles durchmachen. Weil es nicht einfach ist, Mensch zu sein. Das finde ich das Fantastische. Versteht ihr? Menschsein ist tatsächlich, empfinde ich so, nicht einfach. Menschsein kann vielleicht in ausgesuchten Stunden unglaublich Spaß machen und sehr viel Glück bescheren. Aber wenn du das gesamte Leid der Welt ansiehst, was gerade los ist, jetzt gerade, da kommt einiges zusammen. Und dann hat Gott gesagt, wie es im Neuen Testament heißt, er war außer sich vor Liebe, er hat seinen Status verlassen und kam auf die Erde, um Mensch zu sein, um uns zu zeigen, welchen Charakter Gott hat, welches Betriebssystem Gott hat. Und dann ist er tatsächlich gekommen, das lesen wir im Neuen Testament. Und dann fing die Geschichte des Christseins, des Christentums an. Da waren Leute, die haben ihm geglaubt, die sind ihm nachgefolgt. Und die haben gesagt, oh, so wie der lebt, so bedingungslos die Liebe, so wertschätzend, so anerkennend. Weißt du, das war ja kein Typ, der irgendwie so ein frommer Snob war und der sich nur mit der Elite irgendwie auseinandergesetzt hat. Die Leute, die ihm nachgefolgt sind, diesem Jesus, diese 12 Jünger, diese 11 Jünger, diese Menschen, die ihm da nachgefolgt sind, das waren Leute, die keine Top-Ausbildung hatten. Die hätte er sich von der Rabbischule holen können, von der geistlichen Elite. Das waren alles Schulabbrecher. Das waren alles Leute, die im Handwerk waren. Jedes Kind im Judentum muss in diese Tora-Schule. Und in den ersten 5 Jahren haben die tatsächlich die ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Auswendig. Und wer das nicht geschafft hat, der konnte nicht weitermachen. Der ging zurück in seinen Beruf. Das waren die meisten. Und daraus hat Jesus sich seine ersten Nachfolger rekrutiert. Nicht aus den Hotshots, nicht aus den top ausgebildeten Theologenkaste, sondern aus den Menschen, wo er dachte, die haben ein Herz, die haben eine Leidenschaft, die bringen Liebe mit. Denn danach sehne ich mich am allermeisten in diesem Leben. Nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und mit den Leuten, die ihm dann nachgefolgt sind, mit diesem Rabbi Jesus, die ihm nachgefolgt sind, so war das im Judentum, der Rabbi ging vorne weg. Und wenn er stehen blieb, blieben alle anderen auch stehen. Dann hat der Rabbi sich hingekniet und hat vielleicht so einen Stein genommen und wollte daran was erklären. Dann haben alle anderen sich auch hingehockt und haben einen Stein genommen. Okay, er hat einen Stein, ich habe auch einen Stein. Geil. Okay. Der hat vorgemacht, die anderen haben nachgemacht. Und zu wem ist er gegangen, der Jesus? Zu den Menschen, die zerbrochen waren. Zu den Menschen, die gemobbt wurden, zu den Menschen, die arm waren, zu den Menschen, die schwach waren, zu den Menschen, die keine Lobby hatten. Zu den Menschen, die Liebe am meisten brauchen, zu den Menschen ist er gegangen. Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu den Gesunden zu sprechen. Ich bin gekommen, um für die da zu sein, die in ihrer Seele Defizite haben. Zu den Terroristen, einer seiner Jünger war tatsächlich ein Terroristen, Zelot, zu den Finanzbetrügern, zu den Nutten, zu den Leuten, die jenseits der gesellschaftlichen Konvention gelebt haben. Sein erster Weg, der erste öffentliche Weg von diesem Gott, der Mensch wurde, führte nach Samaria. Das war eine völlig andere Religion. Man hat nicht miteinander gesprochen, die waren verfeindet. Und da geht er direkt hin. Nur mal um Zeichen zu setzen, nur mal zu sagen, wozu bin ich eigentlich gekommen. und die Jünger alle hinterher. Die sind dahin gegangen, wo kein frommer Jude hinging. Das begeistert mich. Es begeistert mich, dass ich hier gerade in Iserlohn ein Netzwerk trifft, das Jumpers-Netzwerk, alles voll von Projekten, die genauso versuchen zu leben, wie Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Die dahin gehen, wo Menschen Liebe brauchen, die dahin gehen, wo Menschen Anerkennung und Wertschätzung brauchen und Hilfe brauchen. Das ist der Gottesdienst, sagt Gott, der ist mir wohlgefällig. Da habe ich Bock drauf, dass Menschen so leben, wie Jesus gelebt hat. Spulen wir 70 Jahre weiter. Als Jesus gestorben war, nach den ersten 70 bis 100 Jahren gab es ungefähr 25.000 Christen auf diesem Planeten. 25.000 weltweit ist nicht besonders viel. 25.000, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, wir haben in Deutschland allein ungefähr 2,5 Millionen Linkshänder. Es gab aber nur 25.000 Christen, um die Relation mal deutlich zu machen. Zum Konzil zu Nicäa, also im Jahre 365 später, Jahre 365 gab es geschätzt ungefähr 25 Millionen Christen, die teilweise unter Einsatz ihres Lebens in einem sehr gefährlichen System sich entschieden haben, diesen Weg der Liebe, den Jesus gezeigt hat, auch nachzufolgen. Warum haben sich so viele Menschen entschieden, diesem Jesus nachzufolgen? Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind oder wer du bist heute Abend. Ich habe keine Ahnung, ob Sie oder du glauben. Aber ich habe eine Ahnung davon, dass du dich nach Liebe sehnst. Und jetzt kommt der Casus Knactus an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, Jesus nachzufolgen bedeutet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Zumindest versuchen. Aber das können wir nicht aus eigener Kraft. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte des Christseins und des Christentums. Im Alten Testament, die Bibel ist ja aufgeteilt in zwei Teile. Da gibt es den sogenannten Alten Bund, da geht sehr viel über Gesetze und Opfer und Tempelriten. Und dann gibt es den sogenannten Neuen Bund, also das Neue Testament. Da sagt Jesus, pass auf, ich habe eine völlig neue Idee, wie wir das Ganze organisieren. Ich schütte meinen Geist in dein Herz aus. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Die Kirche ist wunderschön und ich liebe Kirchen, aber hier wohnt nicht Gott per se, sondern Gott will in dein Herz. Er will dir ein neues Betriebssystem geben. Während die gesamte Gesellschaft sagt, hast du was, dann bist du was. Geiz ist geil und schaffe Häusle baue. Sagt Gott dir, nee, bei mir zählen andere Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich dein Herz erreiche, dann gebe ich dir einen Frieden in dein Herz, eine Liebe für dich selber in dein Herz, dass du dich endlich akzeptieren und annehmen kannst und daraus erwächst, dass du andere lieben kannst und das bedeutet, dass du Gott liebst, deinen Herrn. Das ist ein ganzheitlicher Lebensweg. Aber ich gebe dir die Kraft, anders zu leben und mir nachzufolgen. Das heißt, Gott lässt einen nicht nur irgendwie auf diesen Tisch mit dem Schokopudding sagen, ja, mach den Driss alleine weg, sondern er springt rein, macht eine Schneise und eine Brücke und sagt, komm. Damit wir wieder Gemeinschaft haben können. Aber er gibt dir die Kraft, verstehst du? Und diese Kraft ist die Liebe. Lass mich noch einen kurzen Satz zu dieser Liebe sagen. Das ist keine Liebe, wie wir die normalerweise verstehen. Im Neuen Testament gibt es unterschiedliche Worte für Liebe, ähnlich wie die Eskimos, die haben 17 unterschiedliche Worte für Schnee. 17 unterschiedliche Worte für Schnee. Das heißt, je nachdem, welches Wort die so wählen, wissen die, ach, so sieht der Schnee aus. So fühlt er sich an, so kalt ist er. Im Neuen Testament gibt es mindestens 3 Worte für Liebe. Und eins davon heißt Agape. Das ist die sogenannte göttliche Liebe. Und das Eigentümliche an dieser Liebe ist, wenn man diese Liebe von Gott bekommt und die in unserem Herzen wohnt, Jesus beschreibt das so, dass die in sich selbst zur Quelle wird. Das heißt, du bist dann gar nicht mehr so angewiesen darauf, dass du dauernd stimuliert wirst von außen und dauernd dir Akzeptanz und Anerkennung erkämpfen musst und dafür sorgen musst, dass du nicht zu kurz kommst und dafür sorgen musst, dass du ja groß und tough und stark dastehst und dafür sorgen musst, dass. Sagt, nee, Gott. Gott sagt, Bei mir läuft das anders. Ich drehe das alles um. Ich sag, wer von euch der Höchste sein will, so funktioniert meine Liebe, der soll dienen. Der, der Leiter sein will, der soll den anderen höher achten als sich selbst. Genau das also, was er bei uns gemacht hat. Der seine Herrlichkeit verlässt und runterkommt, auf unsere Augenhöhe kommt, um uns endlich wieder anständig küssen zu können. Auf die Seele. Diese Liebesbewegung Gottes von oben nach unten, die zeigt sich in der gesamten Bibel. Verstehst du? Ganz am Anfang, wie gesagt, da ist der Gott. Er kommt wohin? Runter zu seinem Menschen und geht mit seinem Menschen spazieren. In diesen Tabernakel, in die Zelt, in das Zelt kommt, ist die Bewegung vom Himmel auf die Erde und Gott wohnt bei den Menschen. Im Tempel, im Allerheiligsten, was passiert da? Gott kommt runter vom Himmel auf die Erde und in Jesus Christus, was passiert da? Gott kommt runter auf Augenniveau, auf Herzensniveau zu dir. Der Himmel soll auf die Erde. Und ganz zum Schluss, und jetzt sind wir schon am Ende dieser Menschheitsgeschichte, ganz zum Schluss, da gibt es ein Buch, das heißt Offenbarung. Also erste Buch Mose ist das erste Buch und die Offenbarung das letzte Buch. Und als allerletztes wird beschrieben in Offenbarung 21, und ich sehe das himmlische Jerusalem, also das Reich Gottes, das ist ein Bild für Liebe pur. Pur. Also mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das himmlische Jerusalem herabfahren zu den Menschen. Herunter. Ey, weißt du was? Die Geschichte der Liebe mit Gott ist eine Geschichte, dass Gott vom Himmel auf die Erde kommt. Und alle, die ihm nachfolgen, haben genau diese Aufgabe, den Himmel auf die Erde zu holen. Alle, die ihm nachfolgen, haben die Aufgabe, im Kleinen und im Großen dieses System der Liebe zu leben, zu spüren, zu erleben und diese Welt zu verändern. Gott ist diese Welt nicht einfach scheißegal nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Er hat Interesse an dir. Er hat Interesse an euch. Er will diese Liebesbeziehung. Und das Siegel ist dieser Frieden, den er schenkt mit dieser Liebe. Und Paulus sagt das so, wenn man diese Liebesbeziehung zu Gott hat, dann bekommt man einen Frieden geschenkt, der aller Vernunft übersteigt. Ich glaube, dass der Himmel in uns wohnen kann. Und ich glaube, dass wir Christen und Gläubigen und Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, die Aufgabe haben, Orte zu schaffen, wo Menschen heil werden. Orte zu schaffen, wo Menschen diesem Gott begegnen können. Orte zu schaffen, wo Menschen so sein dürfen, wie sie sind und bedingungslose Liebe erfahren. Nochmal Paulus, den ich teilweise als sehr schwierigen Theologen empfinde, aber der drückt das sehr prägnant aus. Er sagt in 2. Korinther 5, auch im Neuen Testament, sagt er, so seid ihr nun, die ihr das erfahren habt, also die, die ihr gläubig seid, seid ihr Botschafter, also Gesandte, Diplomaten Gottes, an der Stelle von diesem Jesus, der hier auf der Erde gelebt hat. Seid ihr nun Botschafter an Christi Stadt, an der Stelle von Jesus, indem Gott durch euch hindurch, durch euch hindurch diese Welt auffordert und motiviert, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Das ist diese Liebesbewegung zu den Menschen. Und deshalb habe ich kein Verständnis dafür, wenn wir künstliche Grenzen aufbauen, wenn wir Menschen ausgrenzen aufgrund von Herkunft oder sexueller Orientierung, von Aussehen oder Religion oder Rasse. Das ist nicht die Aufgabe von uns Christen. Unsere Aufgabe ist es zu lieben, zu lieben, zu lieben, zu lieben. Mit dieser göttlichen Liebe. Und wer genauer wissen will, wie diese göttliche Liebe aussieht, der möge mal zu Hause, ich weiß nicht, ob ihr eine Bibel habt, wahrscheinlich schon, 1. Korinther 13, das steht auch, 1. Korinther 13, das sich einfach mal heute Abend nochmal reinziehen zu Hause. Da beschreibt Gott sich selbst. Da beschreibt Gott sich selbst. Denn er sagt im 1. Johannesbrief, ich bin Agape, ich bin von meinem, ich bin die Liebe. Ich bin das. Und wer mich kennt, der bekommt Sinn, der bekommt diesen Frieden und der bekommt diese Vision für ein Leben, das so anders ist, als das, wie die Gesellschaft es uns manchmal sagt. Und ich möchte keinen verteufeln, denn ich bin Teil dieser Gesellschaft. Und Sie sind auch Teil der Gesellschaft. Aber dort, wo wir sind, können wir Christen und Christinnen sein und können lieben und können heil werden lassen. Jesus drückt das folgendermaßen aus, als seine Jünger ihn fragen, hey, worauf kommt es denn eigentlich an? Und dann sagt Jesus, wisst ihr, ihr, die ihr mir jetzt nachfolgt, ihr seid das Salz der Erde. Die Jünger haben das sofort verstanden. Wir haben das einen weiten Weg, um das zu verstehen. Denn Salz wurde damals in der neutestamentlichen Umwelt dazu gebraucht, um Fleisch haltbar zu machen. Oma und Opa, mein Oma und Opa, die haben das noch gemacht. Fleisch eingepökelt, hieß das so. Also Fleisch durch Salz haltbar zu machen. Und Jesus sagt, es ist eure Aufgabe. Also ihr sollt jetzt nicht Fleisch einpökeln, aber ihr sollt die Welt haltbar machen. Ihr sollt Orte schaffen, wo Menschen heil werden. Ihr sollt Orte schaffen, wo Menschen, also man könnte neudeutsch könnte man sagen, ihr seid die Kühlschränke der Erde. Ja, indem ihr Menschen haltbar macht, indem ihr Orte schafft, wo Menschen diese Liebe erfahren. Stellt euch mal vor, die Kirchen und Gemeinden, und wir haben viele in Deutschland, wären Botschaften dieser Liebe, wo Leute nicht viel wissen müssen, außer wenn ich da hingehe, da will ich heil. Wenn ich da hinkomme, dann wird mir geholfen. Ey, wie cool wäre das, oder? Und ich möchte einen Eindruck heute. Ich kam im Auto hierhin und habe das tatsächlich gefunden. Was für mich, ja, ist für mich schon immer ein Wunder. Ich hatte einen tollen Navi und so. Und dann fuhr ich auf diesen Hinterhof hier von der Kirche. Und da war ein, ich weiß nicht, ob das noch dazugehört hier, direkt nebenan. Auf jeden Fall waren da Menschen, die, es schien mir, als ob die irgendwelche Kleidung austauschen oder Möbel oder keine Ahnung was. Und es war so, und ich stand da auf diesem Parkplatz und konnte direkt reingucken. Und da sehe ich eine Szene, wie eine Frau diesen Raum betritt, relativ, also die war bestimmt nicht wohlhabend, sagen wir so. Und dann kommt eine Mitarbeiterin, ich nehme an von der Kirchengemeinde, kommt quer durch den Raum auf diese Frau zugeschossen und umarmt die und küsst die links und rechts. Da schossen mir die Tränen in die Augen, weil ich gedacht habe, ja, hier ist eine Botschaft der Liebe. Hier wohnen Menschen, die andere Menschen heil werden lassen. Nichts anderes ist das Christsein. Nichts anderes ist das Christentum. Wir werden errettet durch diese Tat von Jesus am Kreuz. Ich muss das ganz kurz noch erwähnen, bevor mir nachher vorgeworfen wird, ich hätte Jesus am Kreuz nicht erwähnt. Aber wir werden errettet dadurch, aber dadurch wird diese Liebe erst möglich, durch diesen Liebesdienst, der bis zum Tod geht und darüber hinaus. Und das wünsche ich dir, der du heute Morgen hier bist. Heute Morgen, heute Abend. Aber habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Der du heute Abend hier bist, dass du das erlebst in deinem Leben, angerührt wirst von dieser Wirklichkeit Gottes, von dieser Liebe. Denn diese Fragen in deinem Leben werden nicht verstummen. Wer bin ich eigentlich? Ey, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und als ich mich auf den Weg gemacht habe, meinen Glauben neu zu entdecken und vieles über Bord zu schmeißen, wisst ihr, was ich am meisten vermisst habe? Mein Zuhause. Zu wissen, wo meine Heimat ist. Zu wissen, wo ich hingehöre, hier drin. Zu wissen, dass ich bedingungslos geliebt bin. Das wünsche ich dir und das wünsche ich Ihnen. Ich möchte ganz kurz ein Gebet sprechen, wir bleiben dazu sitzen. Diese fantastische, leidenschaftliche Schoko-Pudding-Liebesgeschichte, die hast du geschrieben, großer Gott. Und du rufst uns auf, dir nachzufolgen und diese Geschichte hier auch in dieser Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Und du sagst, wer mir nachfolgt, wer zu mir kommt und mir nachfolgt, bei dem will ich immer sein. Du kannst nicht weit genug laufen. Du kannst nicht so sehr dreckig sein und voller Schokopudding sein, dass ich dich nicht mehr reinküsse und sauber mache, weil ich mich für dich geopfert habe und all dein Dreck abgewaschen habe. Danke dafür. Danke, dass wir deshalb leben dürfen, wie du gelebt hast. Danke, dass die Christenheit eine Bewegung ist, die diesen Planeten retten möchte und retten will und retten wird. Danke, dass wir dazugehören. Danke, dass wir dazugehören können. Berühre uns mit dieser Liebe immer und immer wieder. Amen.
Ihr Lieben, keiner von uns ist falsch, aber manchmal parkt einer falsch. Und deswegen hat man mir gerade einen Zettel in die Hand gedrückt, dass MKDK 7007 und MKDM 527 so falsch stehen, dass zwei Leute jetzt mal aus der Kirche müssen, den Wagen wegzufahren. Das sei hiermit gesagt, kommt schnell wieder, wir wollen nämlich noch Abendmahl miteinander feiern. Eigentlich müssten wir das Abendmahl genau hier feiern. Auf dem Schokopuddingtisch. Auch wenn er so ein bisschen angeschrägt ist, wäre vielleicht ein bisschen schlecht. Sieht auch noch nicht so reingemacht aus, obwohl er schon ein Weg war. Den haben wir ja entdeckt. In der Bibel heißt es mal, wenn die Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Das war zu sehen. Und die Kraft dieser Liebe Gottes darin, die wollen wir spüren, wenn wir jetzt dieses Mahl miteinander feiern. Auch wenn wir es vielleicht nicht auf dieser Schräge jetzt machen, sondern den Altartisch nehmen und die zwei Ausgabetische, die wir noch haben. Was auf jeden Fall das Gemeinsame ist, das Verbindende ist, dass es hier um Gottes Liebesangebote geht, um das Lebensbrot. Und, darf man das so sagen, um den Liebestrunk. Brot des Lebens, Kelch des Heils, kann doch nur das meinen, dass die Liebe zu spüren und zu schmecken ist. Und nun bitte ich euch aufzustehen, dass wir mit diesem Gott, der uns so liebt, in ein leidenschaftliches Gespräch kommen. Du Gott der Liebe, der du uns so sehr liebst, bedingungslos, ohne Ende liebst, zu uns herabgekommen bist, immer wieder uns auf den Weg bringst zu dir und ganz dicht bei uns bist. Danke, dass du uns an diesen Tisch holst, nach all den Puddinggeschichten unseres Lebens, die schiefgelaufen sind, nach all den Puddinggeschichten dieser Erde, die schieflaufen. Und wir rein werden dürfen aus der Kraft deiner Liebe, erneuert durch das, was du schaffst und schenkst. Und so kommen wir vor dich und danken dir für Jesus, in dem du zu uns gekommen bist und das Leben mit uns geteilt hast, damit wir uns anstecken lassen von dieser Liebesbewegung, die du vollziehst. Und wir loben und preisen deinen heiligen Namen und geben dir die Ehre. Und als Jesus aus dieser göttlichen Geschichte, die wir gehört haben, das wahrgemacht hat, dass er die Liebe durchgehalten hat bis in den Tod, da hat er vorher nochmal seine Jünger versammelt, um ihnen klarzumachen, was da geschieht. Und in dieser Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und brach es, gab es ihnen hin und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Sende herab deinen Heiligen Geist, dass uns diese Gaben werden zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und wir stimmen in diese Vaterliebe ein, die in Jesus zu uns kommt, mit dem Gebet, mit dem er uns einlädt, zu Gott Vater zu sagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und weil das geschieht, entsteht Friede. Das kennt ihr, das machen wir in der Kirche an dieser Stelle, dass wir uns den Frieden wünschen, der Nachbar rechts oder links. Vielleicht müsst ihr auch zu irgendeinem heute hingehen, wo ihr denkt, wir müssen das mit dem Frieden wieder neu hinkriegen. Dann lauft ihr eben durch die ganze Kirche, das ist in Ordnung so. Denn dieser Friede, der ist ein Geschenk und den müssen wir nicht leisten. Den kriegen wir und den teilen wir jetzt miteinander. Friede sei mit dir. 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 Kommt, es ist alles bereit. Ihr sollt schmecken und sehen, wie freundlich und liebend unser Gott ist. Ich lade in einer ersten Runde und die anderen warten bitte noch so lange diejenigen ein, die euch jetzt dienen wollen. Nämlich nochmal in der Anbetungsband oder an den Abendmahlstischen, wo wir austeilen wollen. Und dann später auch bei den Segnungsteams, die gleichzeitig hinten sich zusammenstellen, zu denen ihr kommen könnt. Während ihr euch auf den Weg macht, eine ganz kurze Erklärung noch, was es mit den Abendmahlstischen auf sich hat. Wir haben diesmal 3 Ausgabeorte. An diesem Ort geben wir Wein aus. An diesem Ort geben wir Traubensaft aus und an dem Ort in der Gedächtniskapelle geben wir wiederum Wein aus. Das Brot ist sowieso für alle gleich und das Gewächs der Trauben ist es auch auf jeden Fall. Herzliche Einladung zu kommen und dieses Mahl zu feiern. Wir werden gleich an den Stationen das mehrfach anbieten, bis alle teilnehmen können, die das möchten. Dazu seid ihr herzlich eingeladen.
Thank you. Wasser saust, o Herr, über uns. O Herr, diese neue Kraft des Heiligen Geistes saust, o Herr, über uns. Nur deine starke Hand kann uns befreien. Wasser fließen, Herr, von deinem Thron. Fließ aus in unser Land den Lebensstrom.
Während an einzelnen Orten noch gesegnet wird, lade ich euch nun ein, den Segen Gottes zu empfangen. Es segnet euch Gott, der Vater, der euch anschaut, der euch sieht als seine geliebten Kinder. Es segnet euch Jesus, der Sohn, der euch die Versöhnung geschenkt hat und euch mutig macht, Botschafter seiner Versöhnung zu sein und zu werden. Und es segnet euch der Heilige Geist, der wie strömendes Wasser und wie tiefer Friede in euch jeden Schritt bei euch ist. So segnet euch Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und wir hören noch ein Lied. Wir singen noch ein Lied. Schön.
ein toller, bewegender Gottesdienst. Und vielen Dank euch als Band, super toll. Vielen Dank allen, die mitwirken, mitgewirkt haben, im Hintergrund, im Vordergrund, wo auch immer. Ein Applaus nochmal und an unseren super Gott. Ja. Und eine Einladung, jetzt rüber zu gehen ins Worship Night Café, Suppe zu trinken, Suppe zu essen und noch Gemeinschaft zu haben miteinander. Und dort werdet ihr einen Tisch finden, wo CDs drauf liegen. Und das ist eine tolle CD von einigen aus der Band, die da mitgewirkt haben. Und die ist dort verkäuflich zu erhalten für eine Spende, also gegen eine Spende, die wiederum guten Zwecken zugutekommt. Dankeschön.